Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Alle wollen zum Mars, denn die Sterne stehen für so eine Reise gerade günstig, oder vielmehr die Planeten. Anfang der Woche haben die Vereinigten Arabischen Emirate eine Sonde zum Mars gestartet. Die NASA steht ebenfalls schon in den Startlöchern, aber die USA waren ja schon mal dort. Anders als China. Deren Mission soll morgen starten. Was schon darüber bekannt ist, erklären wir gleich. Außerdem geht es um Verschwörungsmythen, die durch den Ausbruch einer gefährlichen Krankheit befeuert wurden. Nicht 2020 allerdings, sondern 300 Jahre früher. Forschung aktuell heute mit Michael Bödecker. Guten Tag. Los geht's aber mit unserer Reihe 75 Jahre nach dem ersten Einsatz von Atombomben.
Planspiel mit Bombe. Das neue atomare Wettrüsten.
In einem Krieg ist nicht alles berechenbar, trotzdem spielen dabei Computer heute eine große Rolle. Moderne Atomwaffen werden mit Software gesteuert, Algorithmen beschleunigen Entscheidungsprozesse und zugleich wächst die Bedrohung durch Cyberattacken. Was bedeutet es, wenn das Arsenal der Atommächte im Zuge der Modernisierung digitalisiert wird? Dagmar Röhrlich über künstliche Intelligenz und Kernwaffen.
26. September 1983, kurz nach Mitternacht. Stanislav Petrov ist diensthabender Offizier im Sjapuchow 15 Bunker bei Moskau. Er hat sich gerade einen Tee geholt, als sein Computer Alarm schlägt. Die USA haben Interkontinentalraketen abgefeuert. Start leuchtet auf einem tiefroten Bildschirm auf. Eine Sirene heult los.
When computers started to be properly developed at the beginning of the Cold War, then states that do have nuclear weapons.
Seit die Entwicklung der Computer Fahrt aufgenommen hat, haben Staaten geprüft, ob sich Teile der Architektur rund um die Atomwaffen automatisieren lassen, im Bereich der Frühwarnung etwa oder bei den Raketennavigationssystemen.
Navigation systems of delivery systems, missiles among other.
1983 ist das Computersystem, mit dem Oberstleutnant Petrov arbeitet, recht neu. Doch Petrov weiß auch, dass die NATO auf die von der UdSSR in Europa stationierten SS-20 Mittelstreckenraketen mit Pershing II und Marschflugkörpern antworten will. Dass US-Präsident Ronald Reagan einen Raketenschutzschirm im Weltraum angekündigt und dass das sowjetische Militär eine verirrte koreanische Linienmaschine abgeschossen hat.
20 Minuten, dann würden die US-Raketen die Sowjetunion erreichen. Seine Kollegen, bei denen die Satellitendaten einlaufen, haben nichts auf ihren Schirmen. Doch das Protokoll besagt eindeutig, die Entscheidung erfolgt auf Grundlage der Computeranalyse. Er muss das Oberkommando informieren. Doch warum sollten die USA den Erstschlag nur mit ein paar Raketen starten? Stanislav Petrov meldet an seine Vorgesetzten im Hauptquartier der Sowjetarmee, System arbeitet fehlerhaft. Wenn er sich irrt, wird gleich die erste Atomexplosion erfolgen.
Die Katastrophe blieb aus. Der Computer hatte Sonnenreflexionen auf Wolken als Raketenstarts interpretiert. Seit damals hat sich die Informationstechnik laufend fortentwickelt und im Golfkrieg 1990 dem US-Militär den Sieg über Saddam Hussein binnen Wochen beschert. Doch die derzeit in allen Atomwaffenstaaten laufende Modernisierung ist auch eine Digitalisierung auf ganz neuem Niveau. Eine Flut von Satelliten- und Radardaten und diverse nachrichtendienstliche Informationen laufen in den Kommandozentralen ein. Auswerten soll sie KI.
For the warfighter, it could be very beneficial because they will say that there's so many.
Militärs werden Ihnen sagen, dass sich diese Masse an Informationen nur mit künstlicher Intelligenz bewältigen lässt.
Physically do it without some form of artificial intelligence.
So. Künstliche Intelligenz ist sehr nützlich, weil sie alles viel besser und schneller verarbeiten kann.
Hans Christensen von der Federation of American Scientists in Washington, D.C. Die meisten Ansätze nutzen maschinelles Lernen, um durch statistische Analysen in Datenmassen Muster zu erkennen.
So what we can expect now is that some of the applications that we had in the past could be made.
Was wir erwarten ist, dass Anwendungen, die wir heute schon haben, leistungsfähiger werden durch die jüngsten Fortschritte beim maschinellen Lernen. Wir können Frühwarnsysteme so entwerfen, dass sie Ziele oder Angriffe besser erkennen. KI dürfte in der Steuerung von Raketen oder Torpedos eingesetzt werden, bei der Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen und in der Truppenführung.
Vincent Bolanin ist KI-Experte am schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI. Er sagt, maschinelles Lernen werfe gleich mehrere Probleme auf. Die Arbeit der Algorithmen lasse sich weder genau nachvollziehen, noch ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit nachweisen.
There's clearly a risk with using this type of capability in connection to nuclear weapons.
In Entwicklung sind KI-Systeme, die aufgrund zur Verfügung stehender Informationen die besten Handlungsoptionen aufzeigen sollen, bis hin zur Auswahl der Ziele oder der Wahl der Mittel. Dem Menschen bliebe dann, auf Grundlage der Computeranalyse zu entscheiden.
Aber was heißt das konkret?
Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Dort, wo der Algorithmus schon die Auswertung für den Menschen übernimmt, präsentiert er ja bestimmte Ergebnisse dem Menschen. Und das könnte natürlich gerade in akuten Krisen, wo man vielleicht binnen Minuten entscheiden muss, dazu führen, dass der Druck auf die menschlichen Entscheider massiv zunimmt.
Dass KI eines Tages über den Einsatz von Nuklearwaffen alleine entscheide, das hält Ulrich Kühn für unwahrscheinlich. Doch ihr Einfluss werde wachsen. Schließlich folgte bei Atomwaffen bislang die Strategie immer den Möglichkeiten. Eine neue Gemengelage entsteht zudem durch Cyberangriffe. Schadsoftware wie Viren und Würmer oder auch logische Bomben können auch nukleare Abschreckungssysteme ausschalten.
What is the real problem is how states might see the risk.
Das eigentliche Problem ist, wie die Staaten das Risiko einschätzen.
Equipped than you are because it's investing in AI.
Manchmal wirkt schon die Wahrnehmung, dass der Feind durch KI besser ausgerüstet ist als man selbst, destabilisierend. Wenn ich glaube, dass China viel in KI investiert und sich deshalb besser vor meinen Angriffen schützen kann, werde ich meine Entscheidungen entsprechend anpassen.
Die USA haben bereits angekündigt, sich bei Cyberangriffen eine nukleare Antwort vorzubehalten. Die Abhängigkeit der Atommächte von Algorithmen ist heute schon enorm und sie wächst weiter. Datenberge, hyperschnelle Trägersysteme, komplexe Verzahnungen – für Hans Christensen steckt darin eine gefährliche Eigendynamik.
Künstliche Intelligenz dürfte im nuklearen Arsenal zunehmen, weil die Entscheidungsträger vor ihrer Entscheidung schlicht weniger Zeit haben, herauszufinden, was vor sich geht. Das ist also eine sehr gefährliche Spirale, in die wir da geraten.
Ein Fehlalarm kann einen Atomkrieg auslösen.
Es ist also wichtig, dass Mechanismen entwickelt werden, die irgendwie verhindern, dass ein Systemausfall zu katastrophalen Entscheidungen führt.
Soweit Dagmar Röhrlich über Kernwaffen und KI und wie man angesichts einer beschleunigten, intelligenten Kriegsführung die Zündung einer Atombombe verhindern will. Darum geht es morgen im sechsten und letzten Teil unserer Serie Planspiel mit Bombe. So langsam wird es voll auf dem Mars. Mehrere Sonden aus aller Welt umkreisen ihn, zwei befinden sich sogar auf seiner Oberfläche und jetzt will auch noch China mitmischen. Voraussichtlich morgen will das Land zum ersten Mal überhaupt eine Mission zu einem anderen Planeten starten. Eine Landung auf dem Mars, das wäre so etwas wie ein Ritterschlag in der Raumfahrt, denn außer den USA ist das bisher noch niemandem geglückt. Guido Meyer berichtet.
China hätte da ein paar Fragen an den Himmel. So nämlich lautet die Übersetzung für Tianwen. Und Tianwen 1, das ist die erste Marssonde der Chinesen, die sich nun daran macht, ein paar dieser Fragen zu beantworten. Das Projekt besteht aus einem Mutterschiff, das den Mars umkreisen soll, und aus einem Rover, der auf dem Planeten landen und über seine Oberfläche rollen soll. Beide zusammen tragen 13 wissenschaftliche Experimente. Bei deren Kalibrierung geholfen hat das Team um Werner Magnes vom Institut für Weltraumforschung in Graz.
Das ist immer so, dass die Sensoren selbst ja großen Temperaturunterschieden ausgesetzt sind Und da muss man einfach am Boden vor dem Start schauen, dass man auch die Sensoren dementsprechend über diesen weiten Temperaturbereich testet.
Während es im Sommer auf dem Mars tagsüber mit rund 20 Grad Celsius bisweilen angenehm temperiert ist, fallen die Temperaturen in Winternächten auf weit unter minus 100 Grad.
Hier haben wir einfach bei unserem Institut eine Anlage, mit der wir Magnetfeldsensoren eben auf sehr tiefe Temperaturen abkühlen können. Das war einfach ein Testaufbau, der den Kollegen in China nicht so in dieser Art zur Verfügung steht. Und deswegen sind die Tests auch bei uns durchgeführt worden.
Bei Teilen des Mars-Magnetfeldes sprechen Geologen von Krustenmagnetismus. Er stammt unter anderem von eingefrorenen Lavaströmen früherer Vulkanausbrüche.
Dieser Mars-Satellit der Chinesen wird nicht so nahe an die Marsoberfläche heranfliegen können, um diesen Krustenmagnetismus noch zu messen.
Vielmehr soll sich Tianwen 1 Magnetfeldern in der Ionosphäre widmen, ab einer Höhe von 100 Kilometern aufwärts. Diese sogenannten sekundären Magnetfelder entstehen als Wechselwirkung des Sonnenwindes mit der Marsatmosphäre.
Es gibt ein Magnetometer auf dem Orbiter und das sind auch die Sensoren, die wir hier kalibriert haben. Aber es gibt auch ein Magnetometer auf dem Rover.
Hier sollen der Tianwen 1 Rover und der Orbiter international zusammenarbeiten. Und zwar mit den US-amerikanischen Sonden InSight auf der Mars-Oberfläche und MAVEN in der Mars-Umlaufbahn. Denn vier Augen sehen mehr als zwei. In den vergangenen Jahren hat China bewiesen, dass es Menschen ins All und Rover auf die Rückseite des Mondes schießen kann. Gelingt Tianwen 1, wäre dies die erste erfolgreiche Mission Chinas zu einem anderen Planeten. Und auch wenn China ein großes Geheimnis um seine erste Mars-Mission macht, das Land kooperiert durchaus mit westlichen Partnern. Das betreffe nicht nur Magnetometer-Experimente, ergänzt Roberto Rossé vom Nationalen Institut für Astrophysik im italienischen Bologna.
Es gibt so eine Art ideale Kontinuität zwischen Europas Sonde Mars Express und der neuen chinesischen Mission Tianwen 1. Beide tragen Radarinstrumente an Bord, die in den Marsboden eindringen. Und beide Experimente haben zum Ziel, dort Wasser zu finden.
Wasser auf der Marsoberfläche kann sich dort aufgrund des geringen Atmosphärendrucks nicht halten. Es wird gasförmig. An den Marspolen kommt Wasser als Eis vor, sowie am Nord- und am Südpol der Erde. Spannend jedoch wäre Wasser in flüssiger Form.
Je tiefer sie in den Boden eindringen, desto wärmer wird es. Ab einer bestimmten Tiefe wird deswegen Eis im Boden flüssig. Suchen wir also nach unterirdischem Wasser, halten wir damit gleichzeitig Ausschau nach früherem oder sogar heutigem Leben.
Europas Sonde Mars Express hat starke Hinweise auf einen flüssigen Wasserozean unter dem Mars-Südpol geliefert. Die Mission wird jedoch in Kürze auslaufen und diese Messungen bis dahin wohl nicht bestätigen können.
Die Chinesen haben nun ein ähnliches Radar an Bord. Wir gehen davon aus, dass sie da weitermachen werden, wo wir Europäer aufgehört haben. Wir hoffen, so am Ende eine globale Karte der Wasservorkommen unter den Eiskappen des Mars zu erhalten.
Gut möglich also, dass ein Teil der chinesischen Fragen an den Himmel in ein paar Jahren beantwortet sein werden.
Guido Meyer über Tianwen 1, Chinas erste Mars-Mission. Bei der Corona-Pandemie gab und gibt es viel Ungewissheit. Es gab Proteste gegen die Maßnahmen und auch Verschwörungsmythen haben noch immer Hochkonjunktur. All das ist für uns vielleicht neu, aber wenn man mal zurückschaut, so ähnlich lief das auch früher schon. Zum Beispiel bei einem Ausbruch der Pest in Südfrankreich vor knapp 300 Jahren. Darüber hat man sich in England große Sorgen gemacht, denn in London hatten die Menschen noch gut in Erinnerung, wie verheerend so ein Pestausbruch sein kann. André Krischer ist Historiker an der Universität Münster und er hat einige Parallelen zwischen damals und heute entdeckt. Ich habe ihn gefragt, was man damals eigentlich schon zur Übertragung solcher Krankheiten wusste.
Das ist genau der Punkt, weswegen diese Diskussion 1720 so aus dem Ruder gelaufen ist. Die wirklichen Ursachen für die Pest kannte man erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Aber um 1700 vertreten einige, wenn man so will, innovative Mediziner die Theorie, dass die Pest sich durch Ansteckung verbreitet. Was für uns total plausibel und naheliegend klingt, war für die Zeitgenossen aber durchaus etwas Neues. Denn die dominante Theorie ging davon aus, und wir kennen dieses Sprichwort noch, dass es verpestete Luft ist, die die Pest im Land zirkulieren lässt. Die sogenannte Miasmentheorie. Und wenn jetzt also Mediziner hingehen und sagen, es sind aber Ansteckungen, die die Pest verbreiten, dann macht auch Quarantäne Sinn. Bei der Miasmentheorie, bei der Theorie der verpesteten Luft, spielt die Quarantäne ja keine Rolle, weil die Pest dann doch durch alles durchdringt.
Heute wissen wir mehr. Wir wissen, es sind Bakterien und Viren, die Krankheiten übertragen. Also der Wissensstand ist heute ein anderer. Sie schreiben aber in dem Artikel zu dem Thema, dass es interessante Parallelen gibt zwischen damals und heute oder zumindest auch ähnliche Muster. Welche sind das?
Das Muster, was man hier entdecken kann, ist, dass so vollkommen rational erscheinende Maßnahmen, Quarantänemaßnahmen, von einem Teil zumindest der Bevölkerung so eingeschätzt wurde, dass die Regierung hier versucht, im Grunde eine Art Willkürregiment zu etablieren, dass sie diese Epidemie nur als Vorwand nützt, um massiv ihre Kompetenzen auszuweiten und Freiheitsrechte massiv einzuschränken. Und diese Parallele ist es, die den Fall 1720 mit dem, was wir im Mai vor allem in Deutschland erlebt haben.
Heute haben wir das Internet, aber wie haben sich damals im 18. Jahrhundert Falschnachrichten verbreitet oder Verschwörungsmythen?
Man muss natürlich als Historiker aufpassen, dass man Dinge aus der Vergangenheit nicht mit heutigen Begriffen übersetzt. Aber der Zuspitzung halber kann man schon sagen, was heute Tweets sind, das sind im 18. Jahrhundert Pamphlete. Also Druckwerke, die anlassbezogen in großer Stückzahl gedruckt werden und unter die Bevölkerung gebracht werden. Und auf der einen Seite zirkulierten also Falschnachrichten in diesen Pamphleten, aber auch die Obrigkeit, die Regierung hat versucht, mit Hilfe von Pamphleten sozusagen die Auswüchse des Diskurses wieder einzufangen und die schlimmsten Behauptungen zu kontern.
Vielleicht noch eine Parallele. Auch damals gab es natürlich schon Forscher, die sehr in der Öffentlichkeit standen. Inzwischen kennt jeder in Deutschland Christian Drosten von der Berliner Charité. Damals gab es Richard Mead, einen Arzt, der hat auch Empfehlungen gegeben, um die Krankheit einzudämmen. Zum Beispiel, dass man einlaufende Schiffe erstmal für eine Weile unter Quarantäne stellen sollte. Aber diese Maßnahmen sind offenbar nicht bei allen so gut angekommen, oder?
Genau. Er steht für diese Theorie, dass die Pest sich durch Ansteckung verbreitet und insofern Quarantänemaßnahmen das Mittel der Wahl sind. Etwas, was eigentlich so vollkommen einleuchtend erscheint, wird aber von großen Teilen der Bevölkerung damals als Ablenkungs-, als Täuschungsmanöver wahrgenommen. Dafür gibt es die unterschiedlichsten Gründe, aber einer ist eben auch, dass dieser Miet letztlich, der Begriff, den gab es damals noch nicht, aber heute würden wir sagen, zum Establishment zählte. Er ist unglaublich erfolgreich, er ist in den wichtigen Wissenschaftsinstitutionen des Landes, in der Royal Society, ganz vorn dabei. Er ist jemand, der auch als Arzt Mitglied der Königsfamilie und den ersten Premierminister zu seinen Patienten zählt und der jetzt zum ersten Mal in der Geschichte jemand ist, dessen medizinische Expertise im Grunde in Politik umgewandelt wurde. Und genau an diesem Punkt machen sich ganz viele Gegner fest. Die also einerseits behaupten, das, was der Miet erzählt, das stimmt doch gar nicht. Oder der will nur, hat nur persönliches Geltungsbedürfnis, was er dadurch befriedigen kann. Hier steckt also die Elite unter einer Decke.
Also es gibt einige Unterschiede zu heute, aber auch viele Ähnlichkeiten. Was würden Sie sagen, was können wir für heute daraus lernen, wie das 1720 abgelaufen ist?
Verschwörungstheorien ernster zu nehmen. Das ist nicht irgendetwas, was in abgelegenen Winkeln des Internets stattfindet, sondern das ist mittlerweile etwas, was in unserem gesellschaftlichen Diskurs angekommen ist. Wir müssen politischerseits darauf reagieren, gesellschaftlicherseits. Da wird viel Bildungsarbeit notwendig sein. Aber wenn wir das Problem erstmal wirklich identifiziert haben, dann ist auch schon der erste Schritt zur Lösung unternommen worden.
Sagt André Krischer, Historiker an der Uni Münster. Wir haben über einen früheren Ausbruch der Pest in Südfrankreich gesprochen und über Parallelen zu heute. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von Lucian Haas.
Ein massiver Asteroidenschauer traf einst die Erde und den Mond. Es muss ein regelrechtes Bombardement gewesen sein, berichten Forschende aus Japan im Fachjournal Nature Communications. Sie analysierten anhand von Daten des Mondorbiters Kaguya die Strukturen von 59 großen Mondkratern, um deren Alter abzuschätzen. Dabei zeigte sich, dass allein 8 dieser Krater aus der Zeit vor rund 800 Millionen Jahren stammen. Wahrscheinlich schlugen damals Bruchstücke eines ursprünglich 100 Kilometer großen Asteroiden dort ein. Die Wissenschaftler errechneten, dass die Summe der Fragmente, die damals auf Mond und Erde trafen, bis zu 60 Mal der Masse des Chicxulub-Asteroiden entsprach, der vor 66 Millionen Jahren das Aussterben der Dinosaurier auslöste. Der Finanzkompromiss der EU geht zulasten der Forschung. 81 Milliarden Euro. Diese Summe sieht der beim EU-Gipfel in Brüssel gefundene Kompromiss der Länder für die Finanzierung des Forschungsprogramms Horizon Europe in den kommenden 7 Jahren vor. Das ist weniger als von vielen Forschern erhofft und fällt deutlich hinter die über 94 Milliarden Euro zurück, die die EU-Kommission noch im Mai vorgeschlagen hatte. 5 der 81 Milliarden stammen aus Corona-Hilfen. Die übrigen 76 Milliarden entsprechen in der Höhe in etwa dem Vorgängerprogramm Horizon 2020. Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen liefern besonders potente Antikörper. Das geht aus einer Studie von Forschenden der Columbia University im Fachmagazin Nature hervor. Die Wissenschaftler isolierten aus dem Blutplasma von Patienten mit Covid-19 verschiedene Antikörper gegen SARS-CoV-2. Anschließend testeten sie in Tierversuchen mit Hamstern, wie gut diese Antikörper das Virus neutralisieren. Dabei erwiesen sich 9 Antikörper von Patienten mit schweren Verläufen von Covid-19 als überdurchschnittlich wirksam. Die Studie könnte helfen, besonders potente Antikörper zu isolieren, damit Pharmaunternehmen sie dann als monoklonale Antikörper in größerer Zahl produzieren. Diese könnten dann als passive Immunisierung zur Behandlung von Covid-19-Patienten dienen. Die stärkere Wirkung der Antikörper von Schwererkrankten erklären sich die Forscher damit, dass diese Patienten länger dem Coronavirus ausgesetzt waren. Ihr Körper entwickelte dann eine schärfere Immunreaktion. Forscherinnen und Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie ist die erste deutschlandweite Regenmessung mithilfe des Mobilfunknetzes gelungen. Damit erstellte Niederschlagskarten sind ähnlich genau wie die eines klassischen Regenradars. Wo und wie viel es regnet, ermitteln die Wissenschaftler anhand von typischen Schwankungen der Signalstärke von tausenden von Richtfunkstrecken des Mobilfunknetzes. Eine künstliche Intelligenz hilft dabei, die Regensignale aus den verrauschten Messwerten herauszufiltern. Nützlich könnte diese Methode für Länder sein, die kein flächendeckendes Netz mit Regensensoren oder Regenradar haben. In Burkina Faso, in Westafrika, gibt es bereits Pläne, diese Technologie zu nutzen. Ungarische Forscher haben im Labor eine neue Fischart erzeugt. Und das aus Versehen. Eigentlich wollten sie eine seltene Form der ungeschlechtlichen Fortpflanzung erforschen. Bei der sogenannten Gynogenese dringt ein Spermium in eine Eizelle ein, ohne sie dabei zu befruchten. Allerdings wird dadurch die Teilung der Eizelle gestartet. Die Wissenschaftler versuchten, die Gynogenese nachzustellen, indem sie Eizellen eines amerikanischen Löffelstörs mit Spermien eines russischen Störs kombinierten. Diese Fische gehören zu unterschiedlichen Gattungen und können sich in freier Wildbahn nicht miteinander fortpflanzen. Umso überraschter waren die Forscher, als ihre Versuche doch in eine erfolgreiche Befruchtung mündeten. Die so entstandenen, selbst allerdings unfruchtbaren Hybriden nannten sie Störtelfisch. Störtel ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den englischen Fischartbezeichnungen Sturgeon und Paddlefish.
Sternzeit, 22. Juli. Alan Hale, Thomas Bob und ein legendärer Komet. Vor 25 Jahren beobachtete der US-Astronom Alan Hale von New Mexico aus den Kugelsternhaufen M70 im Sternbild Schütze. Im Blickfeld seines Teleskops fiel ihm sofort ein Nebelfleck auf, den er nie zuvor gesehen hatte. In derselben Nacht bemerkte auch der Amateurastronom Thomas Bob in Arizona dieses unbekannte Objekt. Nachdem sie sich überzeugt hatten, dass sich der Fleck langsam vor dem Hintergrund der Sterne bewegt und somit ein Komet sein muss, schickten sie jeweils eine E-Mail an das Zentralbüro für astronomische Telegramme, das solche Entdeckungen registriert. Alan Hale und Thomas Bob konnten in jener Nacht noch nicht ahnen, dass sie einen ganz besonderen Kometen entdeckt hatten. Hale Bob, wie er offiziell genannt wird, erreichte erst 1,5 Jahre später seine größte Helligkeit. Den Astronominnen und Astronomen blieb viel Zeit, um eine riesige Beobachtungskampagne zu planen. Buchstäblich jedes Teleskop wurde mal auf den Kometen gerichtet. Hale Bob war fast 1,5 Jahre lang mit bloßem Auge zu erkennen. Ein einsamer Rekord. Im Frühjahr 1997 war Hale Bob mit seinem langen Schweif wochenlang selbst am Himmel einer lichterfüllten Großstadt gut zu sehen. Der eine Entdecker, Alan Hale, engagiert sich noch immer sehr, Laien die Wunder des Nachthimmels nahezubringen. Der andere, Thomas Bob, ist 2018 im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Komet der beiden zeigt sich an unserem Himmel erst wieder in mehr als 2300 Jahren.
Die Corona-Krise verstärkt die Kinderarmut in Deutschland. Das ist gleich im Anschluss eines der Themen in Wirtschaft und Gesellschaft. Und das war Forschung aktuell mit Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.